Am Telefon ist Jean Asselborn, Außenminister von Luxemburg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Madame Klee.
Herr Asselborn, ist es Zeit, dass die EU gegenüber der Türkei Klartext redet und die Beitrittsverhandlungen einstellt?
Also ich glaube, dass das, was Sie angesprochen haben, wir uns zuerst sollten unterhalten über die Lage, die Analyse der Menschenrechts, wie das aussieht. Also ich glaube, dass ein Wort in der Türkei heute prägend ist, das ist Angst. Es gibt Millionen Menschen, ob Kurden oder Türken, haben Angst um ihre Existenz. Sie können von Stunde auf Stunde im Gefängnis landen. Und das ist unwürdig für ein Land, was Mitglied werden will der Europäischen Union, was Mitglied ist des Europarats und Mitglied ist auch der NATO. Und ich habe gestern auch Berichte bekommen, wenn Sie mir vielleicht eine Minute geben,
bitte. Ja,
was wirklich sich abspielt. Ich glaube, wenn man heute in der Türkei Menschenrechtsverteidiger ist, dann wird man verdächtigt, entweder Öl-Anhänger zu sein oder Terrorist. Es ist nicht abwegig zu behaupten auch, dass die Tortur wieder Ausmaße bekommt, die unkontrollierbar sind. Sie wissen, dass Sie 5 Tage können eingesperrt werden, ohne dass Sie einen Anwalt sehen. Es gibt 11.000 nur Gewerkschafter, die seit dem 15. Juli vom Dienst entlassen wurden. In der Pressefreiheitsdebatte ist die Türkei an Nummer 151. Stelle von 180. Und man nimmt an, dass 10.000 Journalisten ohne Arbeit sind. Aber das Schlimmste ist dabei, dass in der Türkei etwas eingesetzt hat, ein gesellschaftlich oder sozial gesehen ein ziviler Tod. Alle Entlassenen wird der Name im Amtsblatt publiziert. Die haben keine Chance mehr, eine Stelle zu finden. Die Diplome, die Diplome und auch die Pässe werden zerstört. Die Menschen haben kein Einkommen mehr für Familie, sie verlieren ihre Wohnung, sie leiden Hunger. Das sind Methoden, das muss man unverblümt sagen, die während der Nazi-Herrschaft benutzt wurden. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Evolution, die gekommen ist in der Türkei seit Juni, die wir als Europäische Union nicht einfach hinnehmen.
Herr Asselborn, ja genau, aber da stellt sich die Frage bei allem, was Sie uns aufzählen, was heißt das nicht hinnehmen? Das heißt konkret, die Beitrittsverhandlungen sollten gestoppt werden?
Ja, also mit den Beitrittsverhandlungen, wissen Sie, viele meiner Kollegen, auch Außenminister, hatten große Hoffnung, als wir Anfang September uns in Straßburg gesehen haben, im Europarat. Von der Todesstrafe Wiedereinführung hatte man praktisch Abschied genommen. Der zuständige oder der Außenminister der Türkei war anwesend bei dieser Debatte und hat fortwörtlich gesagt, ich will auch in einem Rechtsstaat leben, so wie ihr auch. Und ich glaube, er hat sogar daran geglaubt. Es wurde ein mündliches Engagement im Europarat, wurde genommen von der Türkei, dass die Dekrete vom 15. Juli und danach von den Experten des Europarats sollten analysiert werden, ob sie konform sind zu der Menschenrechtskonvention, zum Geist der Menschenrechtskonvention. Das wurde alles gebrochen jetzt.
Aber Herr Asselborn, wenn ich hier einmal einhaken darf, weil Sie verweisen jetzt immer wieder auf diese Missstände und die sind ja bekannt. Und deswegen nochmal meine Frage, was muss die Konsequenz sein von Seiten der EU? Ist das ein deutliches Signal, wenn man sagt, wir stoppen diese Beitrittsverhandlungen?
Ja, also ich gebe Ihnen ja recht, dass das wichtig ist für Sie und auch für mich. Aber lassen Sie mich vielleicht sagen, im Europarat hatten wir Hoffnung, dass wirklich nach dem Coup, dass die Menschenrechtskonvention des Europarats dienen würde, um aus diesem Schlamassel rauszukommen.
Aber das hat sich nicht bestätigt.
Das hat sich nicht bestätigt und darum, ich glaube, dass wir sind in einer Lage, um das noch zu sagen, wo Präsident Erdogan sagt, der Kampf gegen Gülen, der Kampf gegen Terror, er hört nur mehr auf sein Volk, alles andere zählt nicht mehr, also er schaltet seine Person gleich mit der Allmächtigkeit im Staat und die Rechtsstaatlichkeit setzt er außer Kraft. Das ist eine Gebrauchsanweisung zu einer Diktatur. Und dann wir als Europäische Union jetzt. Also ich glaube, das allererste, was ich Ihnen antworte, ist, 50% der Exporte der Türkei gehen in die Europäische Union. Im Vergleich zu Russland, wo es nur 2% sind. 60% der Investitionen kommen aus der Europäischen Union, also in die Türkei kommen aus der Europäischen Union. Das ist ein absolutes Druckmittel. Und es ist auch in einem gewissen Moment, kommen wir nicht daran vorbei, dieses Druckmittel einzusetzen, um
das heißt,
die unsägliche Menschenrechtslage zu der Menschenrechte also zu konterkarieren.
Das heißt also nicht die Beitrittsverhandlungen einstellen, sondern andere Sanktionen, wenn ich Sie richtig verstehe.
Die Beitrittsverhandlungen, auch die ganzen Verhandlungen Zollunion, also abbrechen, wenn die Todesstrafe eingeführt wird, brauchen wir nicht mehr darüber zu diskutieren. Aber Sie müssen auch überlegen, das verkennt man manchmal in Europa, dass es Millionen Menschen in der Türkei gibt, die glauben, dass die einzige Hoffnung, um aus diesem Loch herauszukommen, die Europäische Union ist. Aber ich gebe Ihnen auch recht, aussetzen, theoretisch ist ausgesetzt jetzt zu diesem Zeitpunkt und die Debatte wird kommen, das ist ganz klar. Die Flüchtlingsfrage wird ja immer damit verknüpft und ich glaube, dass wir ja ein gemeinsames Interesse haben, die Türkei und die Europäische Union, wenn man rationell überlegt. Aber wenn die Türkei ein unkontrollierbarer Staat wird, rechtsstaatlich gesehen, dann wird das Abkommen selbstverständlich auch in sich selbst zerfallen. Und, Präsident Erdogan muss man unverblümt, glaube ich, als Europäische Union und auch geschlossen vor Augen führen, was die Konsequenzen davon sind.
Ja, darüber hinaus muss man sich ja fragen, wie verlässlich die Türkei überhaupt noch als NATO-Partner ist. Denn die NATO beruht ja auch auf Werten wie Rechtsstaatlichkeit.
Sie haben ganz recht. Also in der Präambel, als die NATO gegründet wurde von 1949, dasselbe Jahr des Grundgesetzes auch stehen, Grundsätze der Demokratie, der Freiheit der Personen, der Rechtsstaatlichkeit sind. Also ich gehe ja davon aus, dass die NATO qualitativ gesehen sich differenziert vom Warschauer Pakt. Also die NATO sind natürlich auch Uniformen, Munition, Tanks und so weiter, Verteidigung. Das ist der Zweck, aber die demokratischen Gepflogenheiten eines Rechtsstaats, die müssen zählen und diese krassen Aussetzer der Rechtsstaatlichkeit, die wir jetzt in der Türkei sehen, die werden den Weg zum NATO-Hauptquartier finden.
Heißt konkret, Herr Asselborn, die NATO-Mitgliedschaft der Türkei steht auf dem Spiel?
Nein, ich würde jetzt diesen Schritt noch nicht machen. Ich habe aber festgestellt, dass die Administration Obama dies deutlich gesagt hat und dass wir auch als Europäische Union oder die Länder der Europäischen Union, die in der NATO sind, dies nicht unterdrücken können. Das wird eine Debatte auch über die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei als Mitglied der NATO wird kommen.
Auf der anderen Seite, Herr Asselborn, ist der Westen, also jetzt in Form der EU oder eben auch der NATO, Sie haben das angesprochen, doch auf die eine oder andere Art und Weise abhängig von der Türkei, das Flüchtlingsabkommen haben Sie genannt. War es ein Fehler, sich immer mehr in diese Abhängigkeit hineinzubegeben?
Also ich glaube nicht, dass das ein Fehler ist, dass wenn Sie die Landkarte schaut, und Sie sehen, wo Syrien liegt und Sie sehen, wo die Europäische Union ist. Also zwischen Syrien und Griechenland liegt die Türkei. Und man muss ja auch der Türkei jedenfalls seit 2011 positiv ankreiden, dass sie fast 3 Millionen Syrer aufgenommen hat. Das ist ja auch etwas, was sie geschultert haben. Und darum verstehe ich auch nicht, dass diese Verkrampfung jetzt einfach kommt. Die Türkei braucht die Hilfe Europas, um damit können materiell auch richtig umzugehen. Und wir natürlich als Europäische Union brauchen die Türkei, damit man auch in Würde es fertigbringt, diese Flüchtlingsströme aus Syrien, aus dem Irak zu organisieren. Und das war ja das Ziel, dass man anders umgeht als bis jetzt oder im Jahre 2015 mit den Menschen, die fliehen müssen vor dem Krieg in Syrien und im Irak.